For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. Yes, I'm a talking cave.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Folge 674 und ich bin der Manu und ich habe mir heute neben der Cave, die ihr gerade gehört habt, einen alten Bekannten eingeladen, der vor nicht allzu langer Zeit hier war. Guten Morgen, Boris.
Einen schönen guten Morgen.
Warum bist du denn schon wieder da?
Weil es mir das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat, weil ich beim Anhören des Podcasts gemerkt habe, dass ich wieder wahnsinnig viel geredet habe und du eigentlich fast gar nicht. Und das will ich jetzt vielleicht dann nochmal so ein bisschen, dass ich nicht ganz so, und zum anderen, weil wir so diesen Perfect Storm gerade haben, das erste Mal seit vielen Jahren habe ich A, ein Spiel vorab bekommen, das B, ganz weitläufig was mit mir zu tun hatte, also 17.000 Ecken oder sowas, und ich C, weil ich jetzt auch noch krank war, Norovirus tatsächlich zu Hause mehrere Tage, dann auch durchspielen konnte. Also das wird wahrscheinlich so schnell nicht wieder passieren, dass sich das alles so trifft, dass ich über ein aktuelles Spiel mal mit jemandem podcasten kann, das ich auch wirklich bis zum Ende gespielt habe, vor Release. Aber da dachte ich, die Chance lassen wir uns nicht entgehen.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Erstmal danke für das Lob und zweitens, dass du dich quasi selber eingeladen hast, was natürlich völlig legitim ist. Und da schließt sich auch der Kreis, weil ich dich neulich auch gehört habe, wie du Ron Gilbert interviewt hast in dem Spieleveteranen-Podcast oder mit deinen Kollegen zusammen. Und da habt ihr eben auch just über dieses Spiel gesprochen.
Richtig. Und ich hatte ja vorher so gut wie keine Ahnung. Das ist ja, da zeigt sich ja wieder, die wahre Journalistenskill ist, wenn man, also gut ist ein Journalist, wenn er reingeht in ein Interview und wahnsinnig vorbereitet ist und alles weiß. Richtig gut ist er, wenn er keine Ahnung hat, man merkt es ihm aber nicht an.
Sehr schön. Gut, die Rede ist natürlich von The Cave, dem Spiel, das Spiel von Ron Gilbert von Double Fine. Und es kommt jetzt am Mittwoch raus, also heute, wenn der Podcast erscheint, ist auch das Spiel über Xbox Live Arcade und PSN erhältlich. Die Wii U-Version lässt, glaube ich, noch ein bisschen auf sich warten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich weiß gar nicht, ob es noch für andere Plattformen angekündigt ist.
Ron twitterte was von, er testet gerade die Maussteuerung auf PC. Ah, ja. Also gehe ich davon aus, das kommt auch auf PC, wahrscheinlich wieder bei Steam oder sowas.
Genau. Dann lass doch mal kurz in ein paar Worten zusammenfassen. Also Ron Gilbert, Double Fine, kennt man ja jetzt inzwischen ganz gut, glaube ich, auch die Hörer unseres Podcasts. Um was geht's bei The Cave?
Um was geht's bei The Cave oder was ist
The Cave? Was ist The Cave?
Okay. The Cave ist, auch wenn es nicht so aussieht, fangen wir mal sozusagen mit dem ersten Spoiler an, der keiner ist, keine Angst, wir brauchen nicht abschalten, ist das vielleicht klassischste Adventure-Spiel seit den guten alten LucasArts-Tagen, das man spielen kann.
Und nicht zu verwechseln mit dem Adventure von der Kickstarter-Kampagne, das ist völlig unabhängig davon.
Genau, es ist also, obwohl es sich ganz anders anfasst, ist es aber von vielen Punkten her, Struktur, Art der Rätsel und so weiter, genau das. Also könnte man jetzt sagen, wenn jemand diese alten LucasArts-Sachen mochte und sehen will, wie das heute aussehen könnte, dann soll er jetzt einfach auf die Stopptaste drücken, den Podcast irgendwo speichern und spielen und dann später wiederkommen, wenn er es zweimal durchgespielt hat.
Genau, du hast angekündigt, das ist quasi ein Spoiler sozusagen, weil man es eigentlich nicht erwartet. Also es bricht eigentlich mit der Erwartung, weil wenn man das Spiel in Trailern sieht oder auch die Demo runterlädt, geht man eigentlich erstmal davon aus, so wie es sich anfühlt, so wie es sich steuert, dass es sich um einen Plattformer handelt oder um einen Puzzle-Plattformer im weitesten Sinne. Sprich, man steuert die Figuren direkt mit dem Analogstick, man kann mit ihnen hüpfen, man hüpft über Plattformen, man hangelt sich an Seilen entlang und erst nach so ein paar Minuten, nach einer halben Stunde fällt einem auf, Moment mal, man verbringt eigentlich viel mehr Zeit damit, Gegenstände mit anderen zu kombinieren und versucht Rätsel zu lösen und dann macht es so Klack und man kapiert, okay, es ist eigentlich viel adventuriger, als man es erwartet hätte. Oder? Genau. So stimmst du mir überein,
ja. Ja, ja. Also man hüpft auch ein bisschen rum oder sowas. Das ist oft sehr entschärft, wird natürlich auch genutzt, aber auf eine Art und Weise, wo man sich sagen würde, ja, hätten sie halt damals das so auch mit diesem Hüpfen so gehabt und der schnellen Grafik und den ganzen Effekten, dann wäre das wahrscheinlich auch irgendwie in einem Maniac Mansion oder Monkey Island genauso gemacht worden. Mhm. Also es fühlt sich einfach dann doch sehr, sehr vom Geist her dann irgendwie sehr nahtlos an, mit ein, zwei Einschränkungen, über die wir sicher nicht reden konnten. Aber die andere Frage ist, worum geht's in The Cave? Mhm. Jetzt versuche ich mal die kurze Version davon. Vordergründig geht es um mehrere sehr seltsame Charaktere, die in einen noch seltsameren Charakter hineingehen. The Cave, die Höhle, ist, so verspricht es zumindest die Story, eine denkende, sprechende Höhle. Und diese Charaktere, die hineingehen, die haben einen großen Herzenswunsch. Die wollen was ganz Bestimmtes haben und gehen in die Höhle in der Hoffnung, dass die Höhle es ihnen gibt. Und dann streifen sie durch diese Höhle, erleben sehr viele Abenteuer, müssen logischerweise viele Rätsel lösen. Und wenn man alles richtig macht, kommt man am Schluss mit diesem Gegenstand, den man unbedingt haben wollte, auch wieder raus. Ja. Und das ist jetzt mal ganz vordergründig.
Genau, also ein Höhlenerforschungsspiel sozusagen. Es fängt ganz lustig an. Die Höhle ist quasi der Offsprecher, haben wir jetzt am Anfang vom Podcast auch gehört. Und man bekommt dann 7 Charaktere präsentiert. Man spielt aber einen Durchgang nur jeweils mit 3 davon. Also man kann frei auswählen. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, um die Unterschiedlichkeit der Charaktere zu zeigen. Also die haben auch so gar nichts miteinander zu tun. Man hat einmal einen Mönch, dann eine Abenteurerin, so Indiana Jones in weiblicher Form, einen Hillbilly, also so ein Südstaaten-Dumpfbacke, würde ich es mal nennen, oder?
Ja.
So ein Redneck halt.
Ja, das ist der einzige Charakter, mit dem ich noch nicht gespielt habe, deswegen kann ich mir da wenig Aussagen zu erlauben.
Also so ein White Trash Redneck. Dann hat man eine Forscherin mit großer roter Brille, 2 Kinder, die ein Charakter sind, nämlich die Twins, also die Zwillinge, einen Ritter mit Helm und Rüstung und allem drum und dran und eine Zeitreisende, die so leicht über den Boden schwebt. Also völlig skurril, völlig unzusammenhängende Charaktere auf den ersten Blick.
Genau. Die natürlich einige Aufgaben auch im Team lösen müssen. Naja, also es ist jetzt, das erinnert dann, und da hat man schon den ersten Bogen, das ist sehr klassisch wie bei Maniac Mansion. Die Leute stehen vor dem Eingang, suche 3 aus und ab geht's.
Genau.
Das ist eigentlich so 1:1 von Maniac Mansion geklaut, das ist, was schon wehtut. Es ist aber cleverer gemacht, weil bei Maniac Mansion war es so, dass du sagst, das sind die 3. Und damit gehe ich jetzt rein und das war so eine willentliche Wahl. Hier ist es halt minimal verpackt, weil du kannst halt welche aussuchen und in die Höhle reingehen. Und nachdem du mit dem dritten an einem bestimmten Punkt angekommen bist, bricht halt was zusammen und deswegen kommt man an die anderen Charaktere nicht mehr ran und die 3 sind jetzt auf sich allein gestellt. Das ist also ziemlich clever gemacht in der Art und Weise. Also jetzt nicht eben als Auswahlscreen, sondern all diese Dinge, die da in dem Spiel laufen, sind wirklich in die Spielmechanik immer eingebunden. Hm. Und das zieht dich bis zum Ende durch und das fand ich zum Beispiel sehr clever.
Ja, sehr, sehr, sehr homogen so. Und die Charaktere lassen sich alle direkt steuern und laufen auch nicht zwingend mit. Also es gibt ab und zu mal ein paar Checkpoints, wo dann die anderen beiden Charaktere mitziehen, wenn du zu weit dich entfernt hast. Aber es ist nicht so, dass man immer wie so in einem JRPG, also in einem japanischen Rollenspiel, alle Charaktere bei sich hat, sondern man kann alle 3 völlig unterschiedlich auch bewegen und langlaufen. Man kann auch im Koop-Modus so ein bisschen spielen, also wenn man 2 Gamepads anschließt, können alle zwischen den Charakteren wechseln. Da erinnert es so ein bisschen an Trine, hast du das gespielt?
Nee.
Da hat man ja auch 3 Charaktere, die mit zwischen denen man hin und her wechselt. Also wenn man den Singleplayer spielt, steuert man über das Steuerkreuz einfach, welchen Charakter man jetzt direkt steuert. Und wenn man zu zweit hat, können beide hin und her wechseln.
Was passiert, wenn die beiden aus dem Bildschirm rauslaufen? Also wenn die sich sehr voneinander splitscreen, oder?
Der Spieler, wenn du jetzt zu zweit nebeneinander auf dem Sofa sitzt und du läufst auf dem Bildschirm raus, dann folgt dir die Kamera dem aktiven Spieler, der jetzt gerade läuft. Und wenn der andere den Charakter wechselt, also auf dem Steuerkreuz drückt, dann zoomt die Kamera zu ihm.
Oh,
also du kannst dich quasi so ein bisschen, es funktioniert nicht so ganz so gut. Also man muss dann sich schon sehr klar absprechen. Deswegen gibt es auch keinen Online-Koop, sondern nur Sofa-Koop sozusagen.
Ja, ja.
Aber
ja,
es funktioniert auch wunderbar im Einzelspieler und das muss man auch sehr aktiv nutzen. Also klar, zwei Charaktere müssen dann halt einen Schalter umgelegt halten, damit irgendeine Tür offen ist, damit der dritte durchlaufen kann und dann irgendwie einen Stein holt, den dazwischen steckt. Solche typischen Rätselaufgaben. Mich hat sehr stark an Three Vikings erinnert von früher, aus Amiga-Zeiten.
Richtig. Sind einige Sachen aus Free Vikings draus, ich will nicht sagen geklaut worden, aber dann doch direkt übernommen worden. Das passt sehr gut, weil halt jeder der Charaktere hat ja auch eine besondere Eigenschaft, die anderen nicht haben. Also beispielsweise die Zeitreisende kann über eine kurze Distanz teleportieren, was die anderen nicht können. Das heißt, die kann eigentlich durch jede Tür hindurch, ohne die anderen allerdings mitnehmen zu können. Das heißt, es ist meistens dieser Triumph ist dann nur von kurzer Dauer. Wenn man durch die Tür durch ist, ohne ein Rätsel zu lösen, das nutzt dann einem selten was, aber manchmal eben doch.
Genau, und dann fragt man sich, man spielt dann so eine Weile und jeder hat ja wirklich drei unterschiedliche Fähigkeiten. Und zum Beispiel die Abenteurerin hat so einen Enterhaken, mit dem sie sich über so Abgründe schwingen kann. Und dann gab es irgendwie ab und zu mal so Stellen, dann war ich in so einer Pyramide und auf einmal ist mir aufgefallen, ja, Moment mal, wenn ich die Abenteurerin gar nicht hätte, dann würde ich doch die Stelle gar nicht schaffen.
Richtig,
Habe ich mich gefragt, wie haben sie denn das gelöst? Ich kann doch hier ohne diese Abenteurerfunktion, kann ich doch da gar nicht lang. Und erst wenn sie sich da drüber schwingt und den Schalter betätigt, dann können die anderen mit einer Leiter hochklettern. Und bei mir hat es eine ganze Zeit gedauert, bis ich kapiert habe, ja, Moment mal, der ganze Levelabschnitt passt ja auch zur Abenteurerin eigentlich perfekt. Und es geht irgendwie auch von der Story um sie. Und da kommt nämlich dann der Clou ins Spiel vom Levelaufbau.
genau, du hast eine Reihe von Geschichten, die du spielst, eine Reihe von Abschnitten. Eine Reihe, also sagen wir ganz grob, drei Abschnitte in der Haupthöhle, die man spielt, spielt man, egal welche Charaktere man hat. Und dann hat jeder Charakter einen auf sich zurechtgeschnittenen Abschnitt. Also die Abenteurerin hat zum Beispiel diese Pyramide. Andere Charaktere haben ihr eigenes Ding. Die Zwillinge beispielsweise sind wieder in ihrem Elternhaus oder sowas. Und das sieht man, diese Abschnitte des Spiels sieht man nur, wenn man den entsprechenden Charakter dafür dabei hat. Und das ist auch da wieder mechanisch sehr clever gelöst, weil es ist nicht so, dass sich die Karte irgendwie verändert oder sowas, sondern es ist sehr subtil gemacht. Wie gesagt, die Stelle, wo der Level quasi erreicht werden kann, die Pyramide, diese Stelle kann nur die Abenteurerin überschreiten. Das heißt, wenn man sie nicht dabei hat, gibt es gar keine Möglichkeit, eben in diesen Levelbereich da reinzukommen.
Genau, und
Und
dafür ist
dementsprechend.
dann unten eine Tür zum Beispiel offen, die dann halt in dem Falle geschlossen ist.
Genau.
Ja.
Und deswegen fällt einem das überhaupt nicht auf beim ersten Durchlauf, dass dieses Spiel eigentlich individuell zurechtgeschnitten wurde schon für die drei Leute, die man gerade dabei hat.
Ja, und sehr elegant auf jeden Fall gelöst, ja.
Ja.
Ein bisschen, also es fällt einem dann auf, weil eben die Thematik sehr charakteristisch ist. Also spätestens als ich dann mit dem Mönch in einer tibetanischen Klosteranstalt war und da
Ja.
auch so ein Lehrmeister von ihm war, da ist es mir dann eingeleuchtet. Oder spätestens beim Ritter, der dann natürlich eine Prinzessin befreien muss, da fällt es dann schon sehr auf. Und man sieht aber die anderen Gegenden ab und zu, kann man so erahnen. Also das Elternhaus zum Beispiel, da wusste ich dann gar nicht, da bin ich dann so ein bisschen hochgehüpft und habe dann was gesehen, aber da ging es dann einfach nicht weiter. Weil ich an die
Ja.
Stelle eigentlich hätte gar nicht kommen dürfen. Ich glaube, das war dann so mit der Zeitreisenden, konnte ich mich dahin teleportieren, hat mir aber nichts gebracht. Aber
Genau.
insgesamt ist es sehr, sehr flüssig und man kriegt davon nichts mit.
Flüssig ist übrigens ein gutes Wort, weil das sind alles deutlich große Abschnitte, aber du siehst ja niemals einen Loading-Screen. Dieses Spiel läuft ja in einem permanent durch. Das ist immer was ich sehr bewundere,
Oh ja.
weil ich genau weiß, das ist technisch eine Scheißarbeit. Man könnte sich das Leben als Programmierer so viel einfacher machen, wenn da geht eine Tür auf, da macht man einfach eine Zwischenanimation oder irgendwas lädt heimlich weiter. Nein, dieses Spiel lädt niemals sichtbar. Es passiert immer was, du hast immer das Gefühl, bis auf zwei, drei, naja, Cutscenes. Also es gibt ein paar Dialoge, da kannst du mal kurz für 30 Sekunden oder sowas nicht steuern, während du im Dialog zuhören musst. Aber ansonsten läuft das Ding in einem durch. Und das fand ich sehr schön, weil das ist nicht zwingend notwendig. Aber wenn es einer dann macht, ist es super, weil es einen halt überhaupt nicht rausreicht. Man bleibt so in diesem Spielfluss drin.
Ja, und wenn wir gerade bei der Technik sind, also ich finde es auch optisch sehr ansprechend. Also die Charaktere sind wunderbar animiert, sehr charakteristisch, hat so einen leichten Cel-Shading. Also es sieht alles so ein bisschen gezeichnet, gemalt, pastellig aus, aber trotzdem noch sehr plastisch. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also sieht jetzt nicht aus wie eine Comicfigur, aber es ist eben auch so diese,
Ja.
ja, wie man sich Maniac Mansion heute vorstellen würde, glaube ich, oder so von der
Ja.
Grafik.
Ja, also am Ende des Tages, gut, es spielt in der Höhle. Es ist halt alles ziemlich duster, muss man auch sagen. Und dann, wenn man aber auch das wieder, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder purer Zufall oder sowas, aber für mich die schönste Grafik gibt es in diesem vorletzten Spielabschnitt, sozusagen. Du weißt, welchen ich meine wahrscheinlich, wo man auf einmal auf einer taghellen Insel steht, die allerdings natürlich auch in dieser Höhle gefangen ist. Und dann hat man auf einmal bunte Farben und so und Vulkane im Hintergrund. Und das sieht wirklich klasse aus. Da sieht man dann, was die Grafik-Engine könnte, wenn man ihr mal so richtig Farben vorwerfen würde. Ich meine, die Höhle sieht auch klasse aus, aber gerade so diese. Also früher hatten wir ja noch in den 80er Jahren so das Parallax-Scrolling und so. Und du hast ja wirklich dieses 3D-Scrolling. Und sie nutzen es halt wirklich schön aus durch gezielt eingesetzte Objekte, die einfach cool aussehen, wenn sie sich perspektivisch verschieben und so weiter. Also es ist Lob ans Grafikdesign, ganz ehrlich.
Ja. Und was jetzt die Geschichte angeht, finde ich, also da kommen wir jetzt mal langsam so in die Gefilde rein. Die Cave an sich hat natürlich schon so was Mystisches. Also wie du gesagt hast, mittendrin gibt es dann eben auch ein Schloss mit Burgfräulein oder eben diese tibetanische Landschaft. Mit der Zeitreisenden wechselt man in der Höhle. Das fand ich ein sehr schönes Kapitel. Wechselt man in der Höhle in drei verschiedene Zeitzonen. Also da ist schon sehr viel Abwechslung. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man die ganze Zeit nur durch Höhlen grindet, sondern das ist die Levelabschnitte an sich sind dann schon sehr unterschiedlich, je nach Charakter.
Ja, insbesondere, man hüpft mit der Zeitreisenden das erste Mal in die Vergangenheit und die Köhle sagt, meine Jugendjahre. Das ist wirklich toll.
Überhaupt der Humor. Also die Höhle hat immer sehr, sehr schöne und nette Sprüche drauf. Die redet und kommentiert natürlich auch alles sehr sarkastisch, wie man es eigentlich auch von Ron Gilbert erwarten würde. Also da hat es mich voll getroffen. Das war sehr oft, dass ich sehr, sehr laut losgelacht habe ich jetzt nicht, also so humorvoll ist es nicht, aber diese sarkastischen Untertöne und auch so dieses ironische, Selbstironie findet auch ganz oft, bevor man die Höhle betritt, muss man einmal durch so einen, also gleich am Anfang ist kein Spoiler, man läuft quasi in so einen Giftshop rein und dann gibt es dann auch so Warnhinweise, es gibt überall Schilder, hier geht die Cave-Tour lang, bitte hier entlang und lauter solche selbstironischen Sachen auch. Postkarten von The Cave kann man dann kaufen.
Ja, wobei mir war es am Ende des Tages ein bisschen zu wenig Text und Dialog. Also da bin ich sehr oldschool. Ich habe überhaupt kein Problem damit, lange Texte zu lesen und noch mehr Dialoge. Ich hätte mir an manchen Stellen noch ein bisschen mehr gewünscht. Das hätte aber wahrscheinlich die Jugend von heute, Aufmerksamkeitsspanne gering oder sowas. Also das Pacing ist klasse. Man langweilt sich nie in diesem Spiel. Ich saß halt am Ende da und dachte, ach, so ein bisschen und vielleicht, ich hätte gerne noch so ein bisschen so wie man in manchen Spielen irgendwo Hintergrundinfos noch finden kann. Dann kann man noch vier Texte voll von Text lesen, die keine Sau interessieren. Aber sowas fehlt mir dann da drin. Das ist dann nicht mehr da. Aber was da ist, hat dann Klasse und Stil.
Genau, also jeder Charakter hat so seine Geschichte. Sie wird aber mehr oder weniger eigentlich nur immer an gewissen Stellen angedeutet. Also während man noch nicht im Level ist, gibt es überall so kleine versteckte Leucht-Graffitis, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn man die berührt, kriegt man ein Standbild von der Geschichte des Charakters. Und aufgrund dieser Standbilder kann man schon so ein bisschen erahnen, was mit dem Charakter passiert ist, warum er so ist, wie er ist und was sein Ziel im Leben ist. Und dann hat man eben den eigenen Level und dort wird die Geschichte nicht richtig erzählt, sondern man erlebt sie halt quasi durch den Level selber. Und dann gibt es so leichte Andeutungen noch von The Cave, aber da ging es mir auch wie dir, so es hätte noch ein bisschen voller sein können. Die hätten ruhig noch ein bisschen mehr texten und erzählen können, gell? Weil die Charaktere selber bleiben ja komplett stumm.
Richtig, die sagen gar nichts beispielsweise, ja. die Charaktere, mit denen man in der Höhle ist, das ist das eine. Da kam mir das dann so ein bisschen vor, dass die Höhle halt für diese Szenarien quasi erschaffen hat für die Leute, die da reinkommen, so ein bisschen, um sie zu testen vielleicht. Erinnert so ein bisschen vielleicht hier Stanislav Lem, Solaris und so weiter. Daran musste ich mal so spontan denken, dass die Cave ein sehr entfernter Verwandter vom Planeten Solaris ist und sehr viel geschwätziger.
Ja, so ein bisschen an Lost. An Lost hat es mich eigentlich auch erinnert. Ja, genau. So die Insel, Inselbewohner prüft und so.
Ja. Genau. Aber wenn wir über da sollten wir nachher nochmal in der sogenannten zweiten Hälfte nochmal zu reden kommen über den Aspekt, weil da gehen mir noch ein, zwei Sachen durch den Kopf.
Genau, würde ich auch sagen, machen wir jetzt gleich. Ich wollte noch kurz einwerfen, was nicht spoilert. Die Rätsel sind sehr gelungen. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Knobeln. Es gibt ab und zu mal ein paar knifflige Stellen, aber ich fand es so abwechslungsreich. Es ist eben halt nicht so, dass man einfach drei Viecher hat mit drei Fähigkeiten und dann wiederholen sich die Rätsel die ganze Zeit, sondern gerade in den einzelnen Abschnitten der Figuren wird diese Fähigkeit dann auch wirklich gebraucht und gefordert. Was mich dann so ein bisschen, also es hat sehr viel Spaß gemacht, was mich nur ein bisschen gestört hat, dass außerhalb dieser Charakterlevel sind die Fähigkeiten völlig unnütz.
Nahezu, also wie gesagt, es gibt so ein, zwei Dinge. Wie oft hast du es jetzt durchgespielt?
Ich habe es 1,5 Mal bis jetzt durch. Also der zweite Durchgang ist jetzt im zweiten Charakter oder so.
Ah ja, ist gut, okay. Weil ich habe es jetzt also 2-mal durch. Das heißt, ich habe 6 Charaktere auch gesehen. Es ist ja ein Spiel, das zum wiederholten Spielen dann anregt, logischerweise, weil wir haben es ja gerade gesagt, einige Levelabschnitte sieht man nur mit den entsprechenden Charakteren. Und das sind nicht nur einige Abschnitte. Das ist wirklich 50%, sagen wir so rum, 50% des Spiels sind individuell und 50% sind von der Stange, was bedeutet, dass du, wenn wir jetzt mathematisch rechnen, 3/7, also beim ersten Durchlauf siehst du weniger als den, aber das andere kommt noch dazu, wie auch immer. Also man muss es mehrfach durchspielen,
ja.
Schlicht und einfach. Und dann, weil es ja 7 sind, kommt man ja dann noch auf die Idee, na gut, jetzt muss ich mit 2 nochmal durchspielen. Und ich habe mir tatsächlich schon Strategien zurechtgelegt, so nach dem Motto, was mir aufgefallen ist, beim Leiternklettern ist der Mönch der schnellste, seltsamerweise. Und man muss viele Leitern rauf und runter klettern in diesem Spiel. Und mit der Wissenschaftlerin, weil man mit der die Türen aufknacken kann, kann man sich an ein, zwei Stellen eine Lauferei ersparen. Das heißt, für einen Speedrun ist im Augenblick so Mönch und Wissenschaftlerin ganz oben auf meiner Liste, wenn man das mal probieren will. Ja. Also insofern, es gibt individuelle Dinge und natürlich umgekehrt gibt es vielleicht Levelabschnitte, die man nicht mag. Das sage ich jetzt noch spoilerfrei, weil das ist wirklich super clever. Diese Level, also diese Abschnitte, die individuellen, haben teilweise sehr unterschiedlichen Charakter, auch was die Rätsel angeht. Mhm. Also Zeitreisende, da spoilert man jetzt gar nicht, wenn man sagt, wenn man schon mal Day of the Tentacle gespielt hat und sich überlegt, diese ganze Nummer, was passiert, wenn ich Gegenstände in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft und so, mit neuen Rätseln, da ist nichts drin, was in Day of the Tentacle drin gewesen wäre, kann mich zumindest nicht erinnern, aber diese Mechanik wird da voll ausgenutzt, dafür andere Sachen weniger. Es gibt andere Level, und da sage ich jetzt nicht wer, die sind das klassische Schalterrätsel. Dann hast du wieder was, das ist mehr so eine Kistenverschiebegeschichte. Dann hast du eine Nummer, und zwar wirklich nur einen einzigen Level, der ist sehr, sehr richtig Adventure-lastig nach dem Motto, du musst Schilder lesen, du musst Informationen kombinieren, die zusammengehören, was den Rest des Rest des Spiels fast nie vorkommt. Aber es gibt einen Spielabschnitt, wo du tatsächlich anfangen musst, halt mal, auf dem Schild da hinten stand das, was bedeutet das eigentlich in dem Zusammenhang mit dem, was da drüben auf der Tafel geschrieben steht? Ach so, und diese Information kann man dann weiterverwenden. Das wird normalerweise im Spiel gar nicht gemacht. Also das heißt, es geht sehr unterschiedliche Adventure-Stile sozusagen, die da drin sind. Und das hat mir dann am meisten Spaß gemacht, dass da wirklich man sich dann drauf freute, beim zweiten Durchlauf, okay, was kommt? Was sehe ich beim zweiten Durchlauf jetzt mit dem Charakter? Das war dann schon super spannend.
Genau. So, dann fangen wir jetzt mit Gespoiler an, weil nämlich genau beim zweiten Durchlauf passiert mir also am besten, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, jetzt kurz jetzt Pause machen, spielen. Jetzt kurz.
Das ist jetzt die Spoiler-Sirene, weil man muss drüber reden. Und wenn wer es nicht gespielt hat, wie gesagt, jetzt ausschalten, runterladen, dann mach du das.
Genau. So, ein bisschen Fahrstuhlmusik. So, beim zweiten Durchspielen, was mir sofort, ich habe es gleich direkt beim zweiten Durchgang gestartet, weil... Wie soll man denn anfangen? Ich würde jetzt erst noch mal kurz sagen, wie es mir beim zweiten Durchspielen ging, bevor wir jetzt aufs Ende zu sprechen kommen.
Ja.
Ich habe mich, wie du gerade angedeutet hast, sehr drauf gefreut. Ich so, geil, 3 neue Charaktere, da kann ich das ganze Spiel ja noch mal neu erleben. Das ist ja ein super Deal, ein Download-Spiel und ich kann es gleich noch mal spielen. Und dann laufe ich los und natürlich erst mal so dieses Intro mit dem Cave-Tourismusbüro da am Anfang. Und dann fiel mir relativ schnell auf, ja Mist, ich muss ja die ganzen Rätsel, die ich jetzt alle schon kenne, alle nochmal machen, bis ich zum ersten Levelabschnitt komme mit dem ersten Charakter. Dann dachte ich so, ja okay, da kann ich jetzt irgendwie, ich weiß ja, wie es geht, aber wie du es schon gesagt hast, man muss sehr viele Leitern laufen und die Wege werden ja nicht kürzer beim zweiten Mal. Also das hat mich dann schon so ein bisschen gefrustet. Ich bin sowieso kein Typ, der gerne Spiele nochmal spielt und zweimal spielt und ja. Das fand ich dann so ein bisschen, vielleicht brauche ich da doch ein bisschen Abstand, bevor ich da nochmal mit anfange, habe ich dann gedacht.
Ja, und jetzt kommt Also dann steigen wir gleich mit was ein, was ich für einen Schluss gedacht habe. Ja, und dann kommt was super Cleveres und das zumindest auf Xbox Live, das nennt sich Xbox Live Achievements. Mhm. Als ich das gesehen habe, ich da mal reinguckt, was habe ich jetzt eigentlich erreicht, was gibt es noch für Achievements, und da beißt es dich, weil du bestimmte Sachen nur in einem dritten oder vierten Run unter bestimmten Voraussetzungen erreichen kannst. Ist noch kein großer Spoiler. Du weißt, du kannst in den Ansichts-, du kannst in den Laden gehen und da kannst du auch eine Postkarte im Prinzip klauen. Mhm. Also mitnehmen einfach und aus der Höhle rausgehen. Wenn du diese Postkarte klaust, kriegst du dafür Gamerscore. Ich glaube, 5 Gamerscore oder sowas. Mhm. Du kriegst 40 Gamerscore, wenn du die Postkarte wiederbringst am Schluss. Das geht, weil du das Spiel kennst, natürlich nur unter einem extremen Aufwand. Oh, diese ja. Postkarte durch das komplette Spiel zu tragen und am Schluss wieder zurückzubringen. Ja. Aber wenn du diese 40 Gamerscore haben willst, musst du das halt leider tun. Und da wird es dann ganz spannend, weil du dann nämlich anfangen musst, wie spiele ich das Spiel jetzt? Weil es gibt ja kein Inventory in dem Sinne. Du kannst zwar Dinge irgendwo ablegen und dann wieder aufnehmen, das macht aber auch keinen Spaß. Wie optimiere ich also, dass möglichst immer ein Charakter diese Postkarte in der Hand behalten kann, damit ich sie nicht andauernd irgendwo aufsammeln muss? Also da sind Metaspielsachen drin, ganz clevere. Ich habe noch 2, 3 andere Ideen über Achievements, was damit gemeint sein muss. Und so, aber das mit der Postkarte, also ich würde es jetzt, da reicht mir dann doch nicht die Zeit, das zu machen. Aber ja. Und,
aber was genau, was an der Stelle, Sie haben zumindest gemerkt, okay, wir müssen irgendwas schaffen, wir müssen irgendeinen Anreiz kriegen, damit die Leute es auch 2 oder 3 Mal durchspielen, und das ist dafür, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Also selten, dass man Achievements wirklich auch so spielerisch gut einsetzen kann, wie an dieser Stelle. Wenn Leute sowas motiviert, dann haben sie zumindest auch daran noch Spaß, weil sie dann ganz anders spielen müssen als beim ersten Mal.
Ja. Das, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass der Abschnitt mit den längsten, übelsten, langweiligsten Wegen und dem kräftezehrendsten Hin- und Herschiebepuzzle, der Goldsucher, dass du den jedes Mal machen musst, weil der kostet einfach nur Zeit und Nerven.
Und da sind die Höhlen weit auseinander.
Genau.
Die
drei, Mönch bitte nehmen, weil der Mönch kann die Leitern schneller hochklettern, weil sonst wirst du wahnsinnig, weil du musst ja jedes Mal in dem Goldsucher-Level muss man 3 verschiedene Sachen machen, das erste ist noch relativ nah, das zweite ist schon weiter weg, das dritte ist elend weit weg, und du musst halt dieselben Wege immer und immer wieder laufen, und es macht keinen Spaß, und da hilft dir auch nicht, die Arbeit zwischen den 3 Charakteren aufzuteilen, du musst mit einem Charakter wirklich hin und her, und das ist genau im Midgame sozusagen die eine Sache, die du machen musst bei jedem Durchlauf. Vielleicht gibt es einen Trick, dort irgendwas zu machen, aber ich bin mir nicht sicher.
Nee, und genau das Gleiche blüht einem ja dann, wenn man dann den nächsten Abschnitt dann gemacht hat, wenn man sich da durcharbeitet, das Gleiche blüht einem ja dann auch noch auf der Insel mit dem Hermit.
Ja,
da aber muss man dann ja auch immer hin und ja, aber trotzdem muss man es einfach machen.
Die Insel
machen.
Kannst dann 10, 12 Minuten schaffen, und die sieht halt wenig, also die fand ich, sieht dann zumindest cool aus. Die Goldsucherhöhle, du gehst nur andauernd, also wirklich, du gehst 30 Sekunden eine Leiter hoch und nichts passiert. Und das ist dann ja auf der Insel zumindest ein bisschen anders. Ja. Aber also das hat mich seltsam gewundert an dem
Tag. Das wundert mich auch, weil das Spiel könnte ja erkennen, dass man da schon war, dass man das schon gespielt hat. Und natürlich will doch jeder Spieler, wenn man 7 Charaktere hat, zumindest nochmal einen 2. Durchgang machen, um die anderen 3 Charaktere zu sehen. Dass man dann nicht einfach sagen kann, hier, magst du diesen Abschnitt überspringen? Das wäre auch echt kein Big Deal gewesen, ehrlich gesagt.
Ja. Wobei, was super clever ist, ich meine, das sollte man jetzt auf gar keinen Fall spoilern, aber der 2. Durchgang, wenn man ihn beginnt, ist ja super clever.
Oh ja, das stimmt. Da habe ich mich auch sehr gefreut.
Das war super clever, wenn man den 2. Durchgang beginnt. Deswegen weiß ich nicht, ob das Spiel so clever ist und sagt, na komm, beim 3. Durchgang, ich erspare dir was oder sowas. Dazu müsste man es ein 3. Mal spielen. Aber da kommt zumindest eine irrsinnig gute Pointe.
Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch später noch passiert, aber bei dem du hast es jetzt ja 2-mal durch, und es war eigentlich nur am Anfang diese Stelle, gell? Dass man Bezug nimmt auf den 1. Durchlauf.
Jetzt denke ich gerade noch mal ganz kurz nach. Das nicht. Es gibt ja noch eine Stelle ganz zum Schluss. Nicht ganz zum Schluss. Verdammt noch mal. Das ist, wo braucht man dieses Teil? Wo lädt man? Ach so, es gibt im Zoo In der Zoo-Sequenz gibt es eine Stelle, wo ich dann gedacht habe, da ändert sich noch was, da ändert sich es nicht.
Okay.
Wo man in der Zoo-Stelle. Aber was halt sehr schön ist, ist, dass auf diese Stelle im Zoo später der Shopkeeper nochmal berücksichtigte. Das fand ich dann auch sehr, sehr klasse. Und so. Und da wird ja eine Geschichte so gesagt, da wird angedeutet, dass diese Höhle wirklich die Leute testet, die in die Höhle reingehen. Weil sie gehen alle rein mit dem ganz festen Ziel, sie wollen etwas haben. Jetzt ist das da, wo ich schon in die Konfusion reinkomme. Weil das, was diese Leute haben wollen, haben sie ja, so wird es zumindest über diese Höhlenmalereien angedeutet, in der, Klammer auf, realen, Klammer zu, Welt schon erreicht. Also außerhalb der Höhle. Mhm. Weil die haben ja alle eine Backstory. Also klingt das so ein bisschen, als seien die jetzt irgendwie im Fegefeuer. Sollen nochmal getestet werden, ob sie unter ähnlichen Bedingungen nochmal dasselbe machen würden.
Ja, klar. Ja.
Die Sachen, die sie haben wollen, sind ja teilweise sehr, sehr anschaulich und real teilweise ja auch so ein bisschen sehr absurd. Also man kann einfach sagen, die Zeitreisende möchte unbedingt, dass das Äquivalent von Angestellte des Monats, also beste Angestellte aller Zeiten werden. Das ist so das absurdeste Ziel.
Ja. Und scheut davor auch nicht vom Mord zurück.
Ja, Mord ist ja noch simpler.
Stimmt.
Das ist so dieser, und die Leute wollen alle was und man merkt es schon, also aus unseren Andeutungen, jeder Charakter hat halt Dreck am Stecken. Und mit Dreck anstecken meine ich nicht irgendwas Kleines oder sowas. Nein, also diese Leute, die in diese Höhle kommen, haben alle massiv was Böses angestellt.
Deswegen glaube ich auch, dass dieser Gedanke, dass die Höhle quasi so die Zwischenstufe ist, wie du es gesagt hast, so Fegefeuer oder Limbo oder irgend sowas, ja. Finde ich gar nicht abwegig. Also ich glaube schon, dass das so angedeutet ist,
ja.
Weil es ja auch sowas wie eine, man kommt ja am Ende auch wieder da raus, wo man reingeht. So, weißt, damit fängt es ja auch schon an. Also so dieses Repetitive und so lange quasi das Durchlaufen, bis du selber als Charakter merkst, dass du dich eigentlich ändern müsstest oder so. Also das finde ich ist schon angedeutet, aber es ist nicht sehr offensichtlich oder so.
Die Struktur von Cave ist ja wie folgt. Du hast die Intro-Sequenz, wo du drei Gegenstände dem Shopkeeper bringen musst, damit er die eigentliche Höhle aufsperrt. Dann läufst du durch insgesamt 6 Abschnitte, 3 immer gleich, 3 individuell und landest dann wieder beim Shopkeeper. Und der sagt dann, haha, alles schön und gut, habt ihr toll gemacht. Jetzt schicke ich euch nochmal in den Intro-Bereich. Und ihr holt mir jetzt bitte nochmal 3 Gegenstände. Das ist das Endgame sozusagen. Mhm. Und wenn man ihn dann noch ein, zweimal anspricht, dann sagt er auch noch Sachen wie, ist eigentlich gar kein Puzzle, es geht hier lediglich um eine Interaktion mit Objekten und so weiter. Und da ist diese Tür und der Shopkeeper macht die Tür nicht auf, bevor du nicht die Dinge holst. Und das war so der Punkt, wo ich dann beim zweiten Durchlauf halt gedacht habe, jetzt würde ich gerne eine moralisch andere Entscheidung treffen. Jetzt würde ich gerne sagen, meine Charaktere sind geläutert durch das, was sie in der Höhle erlebt haben. Hm. Und das Spiel macht es, aber super schwach, weil du weiterhin das eigentlich Böse immer noch tun musst, zum Schluss den großen Preis erhältst und dann ganz, 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 ganz zum Schluss kannst du eine versteckte Entscheidung treffen,
ja,
über die eben. Du wahrscheinlich gar nicht nachdenkst.
Und darüber war ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil
genau.
Wenn man dieses Thema der Läuterung aufnimmt, was das Spiel ja macht, dann geht es ja nicht um die Statue Mitarbeiter des Monats, die ich dann stehen lasse. Ja? Weil diesen Mord von der Zeitreisenden, den habe ich ja dann schon begangen. Und das hat mich auch gestört. Das ist sowohl in der Rückschau, dass es da passiert, ist ja klar. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es wirklich das Fegefeuer ist, dann müsste ich doch an der Stelle zumindest beim zweiten Durchgang eine Möglichkeit haben, das Rätsel anders zu lösen. Weil dann wäre der Wiederspielwert und diese moralische Geschichte ja noch deutlich nahrhafter und lehrreicher gewesen.
Ja, ja, insbesondere eben, mir geht es um diesen achten Abschnitt, wo du nochmal in das, du weißt, was ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, wo du nochmal zurückgeschickt wirst und sagst, jetzt hol nochmal drei Gegenstände. Ja. Und dann musst du diese drei Gegenstände holen und das ist schon irgendwie ein bisschen mulmig und du hast keine Chance, es nicht zu tun in diesem Spiel. Genau. Und da müsste meiner Ansicht nach der Ansatz liegen, dass ich mich diesem Puzzle irgendwie verweigern kann und sagen kann, nee, das machen die drei jetzt nicht mehr. Ja. Und das geht halt leider nicht. Du musst die Tat ausführen und dann kannst du zum Schluss halt immer noch über so eine Notlösung so tun, als ob, aber es ist, das war es für mich nicht. Und dann hätte ich es halt ehrlicher gefunden, es einfach zynisch und gemein zu lassen und zu sagen, dieses Spiel handelt grundsätzlich von insgesamt 12 Leuten, also 11 Hauptleuten, wenn du die Zwillinge jetzt als zwei zählst, weil die Höhle zählst du noch damit dazu und die drei NPCs. Anderen und die drei NPCs in der Höhle und die sind alle drei verkommene, verrottene Typen, inklusive der Höhle, weil sie sich einen Heidenspaß daraus macht, diese Leute das genau immer und immer wieder zu durchleben. Dann hätte ich es sogar richtig schön zynisch gefunden und da finde ich, da kriegt er die letzte Kurve nicht.
Ja, eben.
Aber das ändert nichts daran, dass es als Spiel bis dahin einen Heidenspaß gemacht hat.
Oh ja, wenn eben diese Repetition nicht wäre von dem zweiten Durchlauf. Das stört mich ein bisschen, aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal noch eine Woche oder zwei liegen und mache mich dann nochmal an die drei anderen Charaktere, die restliche Hälfte. Dann habe ich vielleicht auch wieder einen Teil vergessen vom Goldsucher und kann die Level nochmal neu erleben.
Es sollte auch irgendwie einen Hinweis geben, nicht mit dem Mönch anfangen. Der Mönch ist zu wertvoll im Sinne von dem, was er dich über das Spiel tatsächlich lehrt, als dass du ihn im ersten Durchgang verbraten solltest. Ich glaube, der Mönch würde im zweiten Durchgang noch mehr Spaß machen, weil du noch mehr am Kopf kratzen würdest. Was zur Hölle wollen die hier?
Also beim Mönch ist es ja naheliegend, weil das ja auch um diesen spirituelle Suche bei ihm geht. Das meinst du, gell? Deswegen ist es sehr eindeutig, dass er da auf dem falschen Weg ist, ja.
Richtig, ja, aber ich meine was anderes. Ich meine von der Spielmechanik her und so weiter. Weil der Mönch ja über das, was du tun musst, ich weiß nicht, wie es dir geht oder sowas, aber klar, Ruhe, Meditation und so weiter. Und das ist genau das Gegenteil, was man im Augenblick will. Und es gibt dieses eine Puzzle beim Mönch, wo ich wirklich vor Wut den Joystick in die Ecke hätte schmeißen können.
Mit dem offenen Fenster?
Ja, das offene Fenster. Weil ich wusste natürlich genau, wie es zu machen ist. Und wenn man nicht einen wirklich perfekt, schön eingestellten, niegelnagelneuen, nicht ausgeleierten Joystick hat, wird man diese Stelle schlicht und einfach hassen. Ich liebte die Genialität. Ich fand das so irre, so mutig, das an dieser Stelle zu machen. Aber es hat mich gleichzeitig tierisch aufgeregt. Und das ist natürlich schön, weil das ein Spiel das schafft, dir zu sagen, Ruhe, Zehn, Meditation.
Und du sagst, ich will dich. Und spätestens, wenn man es dann dreimal schon verbockt hat, dann erst recht die Cave, die dann sagt, hier, probier's doch mal mit Ruhe. Großartig. Hilfesystem übrigens, wenn man an Rätseln nicht weiterkommt, was mir schon ab und zu mal passiert ist, dass ich so ein bisschen gestockt habe, auch einfach vielleicht, weil ich die Spezialfähigkeit nicht klar verstanden habe. Also beim Ritter zum Beispiel, bis ich da kapiert habe, was dieses Schutzschild ihm eigentlich bringt. Ja? Und auch beim Mönch. Beim Mönch habe ich erst quasi ganz am Ende kapiert, was seine Fähigkeit, also beim ersten Rätsel vom Mönch versteht man ja erst, was die Fähigkeit kann. Also da lässt ein Spiel manchmal so ein bisschen im Blauen, im Unwissen?
Unwissen. Und ganz schlimm ist es beim Ritter. Beim Ritter begeht das Spiel einen Kardinalfehler in der Steuerung. Den Ritter kann man unsterblich schalten. Und sobald du den Knopf Spezialfähigkeit, das ist also auf dem Xbox der ganz oben der Knopf, wenn man den loslässt, hört er auch sofort wieder auf mit seiner Spezialfähigkeit. Ja. Während bei den anderen ist es immer timebasiert in der Regel. Also bei den Zwillingen kannst du den Knopf loslassen und das Double bleibt stehen oder sowas. Beim Ritter, wenn du den Knopf loslässt, hört sofort auf. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen, dass das Spiel diesen Trick macht, wenn du den Knopf gedrückt hältst und bei gedrücktem Knopf den Charakter wechselst, dass er unsterblich bleibt. Ja. Das hat mich einen Augenblick gekostet. Und das war so das eine Mal, wo das Puzzle nicht in der Spielstory, in den Gegenständen oder sowas bedingt war, sondern war das Puzzle schlicht und einfach ein mechanisches Joystick-Controller-Puzzle, dass ich was rauskriegen musste, was wirklich nirgendwo erklärt war und erschließbar war.
Beim Ritter ging's bei mir, weil da wusste ich nämlich, dass das Spiel so tickt. Den hatte ich nämlich erst beim zweiten Durchlauf. Bei mir war genau die Stelle mit der Kugel wegschieben, damit das Wasser durchtropft bei der Zeitreisenden. Da ist es nämlich ähnlich. Du schiebst die Kugel ja weg und dann lässt du los und dann rollt die Kugel wieder. Und erst wenn du das quasi so drückst und dann wechselst, dann bleibt die. Da habe ich eine halbe Stunde oder länger dran rumgebraucht, weil ich wusste, an der Stelle muss das Rätsel sein. Und dann läufst du ja alles ab. Und die Areale sind ja dann schon meistens so abgesteckt, dass du auch nirgends anders mehr hinkommst. Und du wirst ja schier wahnsinnig.
Ja, nee, da erschloss es sich mir irgendwie logisch, weil das bei allem in diesem Level so ist. Also es ist ja wirklich auch so, wenn du...
Aber es hat mechanisch einfach nicht funktioniert, weißt du? Ich wusste ja, wie das Rätsel zu lösen ist, aber die blöde Kugel blieb nicht liegen, weil die immer wieder weggerollt ist, weil ich nicht im richtigen Moment den Charakter gewechselt habe.
Du musst nicht im richtigen Moment... Ja, klar, genau. Ja, aber da war mir das sonnenklar, weil wenn du irgendeinen Charakter irgendwo in der Vergangenheit stehen lässt und in eine andere Zeitzone reist... Gegenwart oder Zukunft, ist sein Skelett exakt an der Stelle. Du siehst es, das Spiel sagt es dir. Da, wo du ihn hinstellst, wird er genau so bleiben, wenn du in die anderen Zeitzonen reingehst. Also da gibt es einen Hinweis durch das Spiel.
Aber die Kugel ist dann immer weggerollt. Also ich stand dann da mit der Kugel, das war wirklich ein rein mechanisches Ding. Also das Rätsel habe ich verstanden, aber es war wie bei dem Ritter mit der Taste halten.
Okay, gut. Ja, gut. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, weil du noch gegendrücken musst, statt einfach nur stehen zu bleiben.
Genau, ja. Okay, ja. Aber in dem Moment, wo du stehst, rollt die Kugel natürlich auch nicht weg. Aber wenn du dann wechselst, dann rollt sie an dem Charakter vorbei.
Das Museum hat mir persönlich, also die Zeitreisenden-Geschichte im Museum hat mir persönlich saugut gefallen.
Oh ja.
Weil die Texte sind so schön, weil das ist auch sowas, was mich immer so beschleicht. Wenn man geht in irgendein Museum rein oder man liest wieder irgendwas, vor 1200 Jahren haben die Menschen dies, das und jenes gemacht und so weiter. Und
mit dieser Bestimmtheit immer, gell? Es muss genau so gewesen sein und hier wird sehr schön vorgeführt.
Weiß man, also die guten schriftlichen Aufzeichnungen, die wir haben, die ältesten Bücher, die es so gibt und so weiter, 800 nach Christus oder sowas, und da stand auch nicht immer alles drin. Und allein aus der Tatsache heraus, dass man heutzutage beim Graben immer noch, huh, hier war meine Stadt, das wussten wir ja gar nicht, findet und so weiter. Aber dann halt eben Historiker so im Allgemeinen mit einer sehr autoritären Stimme auf Phönix nachts um 3 exakt sagen, wie die Römer gelebt haben. Und dass das in diesem Museum so schön auf den Kopf gestellt wird, weil da überhaupt nichts stimmt, was in diesem Museum gesagt wird, aber so gar nichts stimmt. Das fand ich wirklich klasse.
Super, ja. Schön. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Spielen. Ich habe mich sehr drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht, bis auf so eben diese leichte Enttäuschung beim zweiten Durchlauf. Aber ich glaube, das kann man dem Spiel nicht wirklich groß anrechnen. Vielleicht, man hätte es eleganter lösen können, weil alles andere ist eigentlich sehr elegant gelöst bei dem Spiel. Und jetzt so Achievement, so Gamerscore-affin bin ich jetzt nicht, als dass ich jetzt irgendwie sowas wie mit der Postkarte machen würde, um da den zweiten Durchlauf nochmal reizvoller zu machen.
Ja. Ja, ich scheue mich auch vor. Der Hillbilly interessiert mich nicht. Das ist der einzige Charakter, der mir noch fehlt. Soll ich es jetzt nochmal spielen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall eben nicht dieses Instant jetzt gleich nochmal. Das hat sich bei mir nach der zweiten Runde nicht eingestellt. Aber ich werde es lange in guter Erinnerung behalten. Das ist wirklich ein. Und ich hoffe halt, dass es erfolgreich ist, dass es viele Leute kaufen und spielen und so weiter, weil es zeigt, man kann diese Art von Spiel, diese Art von Geschichten mit moderner Technik, dass es wirklich aussieht wie ein Xbox 360-Spiel, machen. Also das ist, glaube ich, das beste Lob, das man zum Schluss machen kann, dass die Leute bei Double Fine zusammen mit Ron Gilbert da wirklich es hingekriegt haben, was in diesem modernen Setting, in dieser modernen Technik einzubauen und ein Adventure, ach meine Güte, das wäre ein scheiß Satz hier. Du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Was ich auch sagen wollte, eben diese, ich mag das gerne weiterführen, es wird in letzter Zeit ja immer gesagt, The Walking Dead, das Adventure-Spiel von Telltales, ist quasi so, wie Adventure heute gemacht werden, aber ich finde, The Cave zeigt ganz eindrücklich, wie man halt auch anders Adventures machen kann und trotzdem diesen Flair und sogar noch viel mehr einfangen kann als früher. Diesen Flair von früher einfangen kann und trotzdem in einem modernen Gewand sein. Es muss nicht immer dieser filmische Ansatz sein, wie es jetzt eben dann auch der John Cage oder sowas macht mit seinen Spielen, was ja auch in die Adventure-Ecke geht. Und es muss nicht Quicktime-Event sein, sondern man kann eben auch mit Action-Plattform-Elementen Adventure-Spiele machen. Ja.
Jo.
Ich glaube, es wird ein Erfolg. Der Hype war relativ groß, fand ich so, die Vorberichterstattung. Und mit so einem Namen, Ron Gilbert ist ja auch fleißig durch die Gegend getourt, hat überall Stationen gemacht und Double Fine hat ja auch gerade so einen Run mit Amnesia, Fortnite und so weiter, haben sie schon relativ groß die Trommeln gerührt und ich drücke dem Spiel alle Daumen, also ich glaube, es hat es wirklich verdient, dass da auch noch ein Fort, es bietet sich ja auch wunderbar an, da dran anzuschließen, also ein Cave 2 steht eigentlich nichts im Wege, oder? Mit neuen Charakteren, mit kleinen Hommagen an den ersten Teil.
Also ich kann es mir zwar theoretisch vorstellen, praktisch hat er natürlich einige der wichtigen Archetypen, die man eigentlich braucht, ein Abenteurer, Wissenschaftler, Zeitreisen und so weiter, hat er drin. Also nochmal 7 spannende Charaktere zu finden, wird nicht ganz einfach. Plus eben die Mechanik ist auch schon ganz gut ausgereizt. Also da sie nochmal, also nochmal möchte man dann keine Kistenschieberätsel dann machen, außer da ist was Neues. Und insbesondere nochmal möchte man nicht das Minenloren Balancier-Verschieberätsel in der Goldmine machen. Also Cave 2 jetzt mit noch mehr Kisten, das wäre dann der falsche Ansatz.
Genau. Vielleicht kommt ja noch ein DLC mit 2 Charakteren, um dann eben den dritten Durchlauf zu rechtfertigen.
Ha, das wäre natürlich eine Geschäftsidee. Ja.
Gleich mal einen Fabian kontaktieren. Gut, ja. Dann danke ich dir für deinen Besuch hier.
Bitte gerne.
Wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich heute ein bisschen öfter dazwischen gedrängt, um den Wortlaut von meiner Seite zu erhöhen, wie so Ballbesitz beim Fußball.
Ja, ich bitte darum. Ich bitte auch um ins Wort fallen.
Gut, ich fand es sehr ausgeglichen, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. So, und jetzt wird es wahrscheinlich wieder 2 Jahre dauern, bis zum nächsten Mal, bis ich dann wieder was Top-Aktuelles auch mal so richtig gespielt habe.
Wer weiß. Wir finden was. Schönen Gruß und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao. Tschüss.